Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde am Telefon. Ich habe das schon vor einiger Zeit einmal gesagt, dass einmal im Monat in meiner Gemeinde in Meckenheim statt der Bibelstunde ein Frageabend sein wird. Das heißt ganz konkret, die erste Bibelstunde im Monat werden Fragen, die die Geschwister vorher formuliert haben, dort beantwortet werden, soweit es möglich ist. Ich selbst beantworte die Fragen nicht allein, sondern zuerst geben wir sie einmal in die Gemeinde hinein und wer etwas zu der Frage zu sagen hat, der äußert sich dann. Das ist schon manchmal ein wichtiger Hinweis. Wir werden, so Gott will, in der nächsten Woche wieder so einen Frageabend haben. Einige Fragen, dachte ich, könnten auch für unsere telefonische Bibelstunde hilfreich sein. Und ich möchte heute eine der Fragen aus dem letzten Frageabend mit ansprechen. Es hat aber noch einen anderen Hintergrund. Wir gehen ja in den Bibelstunden normalerweise den Galaterbrief durch. In dieser Woche halte ich die Bibelstunde in Meckenheim nicht selbst, sondern unser Gemeindeleiter hält's, weil ich an diesem Abend bei einer Jugendfreizeit bin. Das heißt konkret, an dem Mittwoch in dieser Woche halte ich nicht die Bibelstunde. Aber ich wollte doch eine telefonische Bibelstunde weitergeben. Und aus diesem Grunde habe ich einen Bibeltext rausgesucht, der sich noch einmal mit der Frage beschäftigt, um die es uns auch hier an diesem Frageabend ging. In der nächsten Woche wird auch eine Frage beantwortet werden und dann auch wieder ein freier Text sein in der Bibelstunde. Danach wird dann durch den ganzen August hindurch weiter der Galaterbrief behandelt. Nur das als äußere Information. Ich möchte euch auch, was ich sonst oft erwähnt habe, nochmal darauf hinweisen, wenn ihr mal Mittwochabends Zeit habt um 19 Uhr, seid ihr immer herzlich willkommen zu unserer Bibelstunde in Meckenheim. Auch zur Fragestunde dürftet ihr natürlich mit dazukommen. Sie findet in unserem Gemeindehaus in der Sandgasse 31 statt. Über das Telefon nun haben wir technische Möglichkeiten, Gottes Wort zu hören, auch die Beantwortung der Fragen so ein ganzes Stückchen mit wahrzunehmen. Und ich weiß, dass einige am Telefon dabei sind, die einfach nicht da sein können, wenn wir in Meckenheim zusammenkommen. Grundsätzlich, ihr seid immer eingeladen, ihr seid auch eingeladen über YouTube unseren Sonntagsgottesdienst zu hören. Aber heute, wo ihr dabei seid, haben wir jetzt diese telefonische Bibelstunde wieder. In den Gemeinden ist ja jetzt wieder erlaubt zu singen. Aber wir wollen auch bei unserer telefonischen Bibelstunde nicht auf das Singen verzichten. Ihr könnt zu Hause singen. Es ist manchmal für mich nicht so einfach. Es sind Geschwister aus russlanddeutschen Gemeinden mit dabei, die die Bibelstunde hören. Und es sind Geschwister aus den landeskirchlichen Gemeinschaften bzw. Stadtmissionen dabei. Deswegen muss ich immer sehen, welche Lieder sind in den Büchern der lutherischen Brüdergemeinde im geistlichen Liederschatz und gleichzeitig auch im Gemeinschaftsliederbuch, das in den Stadtmissionen und landeskirchlichen Gemeinschaften benutzt wird. Es klappt nicht immer ganz, aber heute habe ich zu unserem Thema wieder Lieder rausgesucht, wo wir beides gemeinsam auch als singen können. Ihr dürft wissen, wenn wir die Bibelstunde halten, auch andere singen diese Lieder. Deswegen ist es hilfreich, nehmt euch euer Liederbuch mit dazu, entweder den geistlichen Liederschatz oder das Gemeinschaftsliederbuch. Ich sage immer das Lied an, auch die Nummer und auch den Vers. Und nehmt euch eine Bibel mit dazu. Wenn man eine Bibel bei der Bibelstunde dabei hat, kann man dem besser folgen, was gesagt wird. Und manchmal kommen noch Gedanken dazu, die man vorher gar nicht so gehabt hat. Nun, genug dieser technischen Vorbemerkungen, die jedes Mal irgendwie da kommen müssen. Wir wollen jetzt diese Bibelstunde beginnen. Sie steht unter der Frage, warum soll ich beten? Und dann Wie kann ich beten? Im ersten Teil, warum soll ich beten? Da geht es um die Frage aus der Fragestunde. Und im zweiten Teil, wie kann ich beten? Da werden wir ein biblisches Beispiel für geistliches Gebet sehen. Als erstes singen wir jetzt von dem bekannten Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«. Es steht im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 274. Wir singen die erste, die zweite und die sechste Strophe. Und es steht im geistlichen Liederschatz an der Nummer 509. Wir singen auch da die ersten beiden und dann die vierte Strophe. In diesem bekannten Anbetungslied, da wird etwas sehr, sehr deutlich gemacht, um was es im Gebet geht. Um die innere Verbundenheit zu Gott, das Blicken auf ihn, das Beeindrucktsein von seiner Größe, von seiner Majestät. Und dann stehen wir für ihn, vor ihm und beten ihn an. Gebet ist mehr als Wünsche vortragen. Gebet ist innere Gemeinschaft mit Gott. Lasst uns zu Beginn mit ihm reden und solche Gemeinschaft zu ihm suchen. Himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du es so gut mit uns meinst. Hab Dank, himmlischer Vater, dass wir dir nahen können. Niemand hat uns so geliebt wie du. Dein Wichtigstes, dein Größtes, dein Sohn hast du geopfert, damit wir in die Herrlichkeit kommen können. Es hat dir das Herz zerrissen, als er am Kreuz gestorben ist. Aber aus Liebe zu uns hast du ihn ans Kreuz gehen lassen. Aber hab Dank, dass du ihn auch aus dem Tod wieder herausgerissen hast. Deine Wege, deine Gedanken sind so groß, dass wir sie gar nicht bis ins Letzte verstehen können. Aber wir freuen uns, dass du uns lieb hast und dass wir mit dir reden können über alles. Und dass du uns hörst, auch hörst dort, wo wir vielleicht manchmal gar nicht die richtigen Worte bringen. Und du weißt doch, um was es bei uns geht. Amen. Ja, Geschwister, ich sagte, wir wollen uns als erstes eine dieser Fragen ansehen aus der Fragestunde. Und zwar eine Frage, die sich ums Gebet dreht. Ich ergänze die Frage jedes Mal durch ein paar Worte, damit man noch besser versteht, was der Fragende eigentlich gemeint hat. Er stellt erst einmal die grundsätzliche Frage: Warum soll ich überhaupt beten? Die Bibel macht klar, Gott handelt, wenn ich im Gebet um etwas bitte. Das hat derjenige gut begriffen. Gott handelt, wenn wir bitten. Und dann kommt er auch auf biblische Aussagen. Wenn wir nicht bitten, handelt Gott dann eventuell nicht? Und er zitiert Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Also seine Frage ist hier, Gott handelt, wenn ich ihn um etwas bitte. Könnte es sein, dass er nicht handelt, wenn ich nicht bitte? Und dann bringt er diese beiden Stellen, die in diese Richtung deuten könnten. Nun, seine Frage geht aber weiter. Warum enthält Gott uns etwas Gutes vor, wenn wir ihn nicht darum bitten? Gott weiß ja schon, bevor wir bitten, was wir brauchen. Also warum gibt uns Gott was Bestimmtes nicht, wenn wir nicht bitten? Er weiß doch, was wir brauchen, und dann könnte er es uns doch geben, auch ohne diese Bitte. Und dann zitiert er einen anderen Vers. Und er macht deutlich, dass das viele Beten manchmal gar nicht so geistlich sein kann. Seid ihnen, den Heiden, nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also im ersten Teil der Frage hieß es, Gott handelt, wenn wir bitten. Wenn wir nicht bitten, handelt er wohl nicht. Im zweiten Teil der Frage kommt, dass könnte Gott nicht auch handeln, ohne dass wir bitten? Er weiß doch, was wir brauchen. Also, warum wartet Gott, geht's hier weiter in der Frage, mit dem Handeln, bis wir ihn darum bitten? Ich erzähle ihm ja sowieso nur das, was er schon weiß. Es erscheint mir komisch, dass ein Vater mit dem Guten für das Kind wartet, bis das Kind ihm darum bittet und es ansonsten ihm vorenthält. Heißt das, dass eine Person eventuell nicht gesund wird oder ein Nachbar nicht zu Jesus findet, wenn ich ihn nicht bitte? Wir haben in unserer Fragestunde in verschiedene Richtungen diese Frage besprochen. Etliche Geschwister haben wichtige Dinge beigetragen, die ich hier jetzt auch mit einbringe. Ein erstes Grundsätzliches. Wir haben gemeinsam festgestellt, Gebet ist nicht nur Bitten. Gebet ist auch Bitten. Aber Gebet ist dem Herrn das Herz ausschütten. Herz ausschütten bedeutet nicht nur, ihm Bitten hinzuschütten, sondern auch mit ihm zu reden über Sorgen, über Ängste, über Nöte. Oder wenn ich mir über Gott Gedanken mache, ihm das Gute sage, wie ich mich freue, dass ich zu ihm gehören darf. Es gibt so ein Wort, ein Fremdwort, Kommunikation. Kommunikation heißt Gespräch. Gebet ist Gespräch mit Gott. Das Vorbringen von Bitten ist ein Teil, das auch sinnvoll ist. Und dann kommt die Frage, könnte es sein, dass wenn wir nicht bitten, Gott eventuell Gutes, was er eigentlich geben wollte, nicht gibt und wir dann dran schuld sind? Nun, wir sind diesen Fragen gemeinsam entlang gegangen. Da war zuerst einmal diese grundsätzliche Frage, wir sollen doch beten und wir bekommen nichts, wenn wir nicht bitten. Und er zitierte da Jakobus 4, Vers 2. Aber was er zitierte, ist nur ein Teil dieses Verses. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Vers ist länger. Lasst ihn einmal auf euch wirken. Da schreibt Jakobus, ihr seid begierig, ihr jagt nach etwas, ihr wollt etwas haben und erlangt damit nichts. Ihr wollt praktisch den Himmel bestürmen mit etwas, aber ihr kommt nicht dazu. Und dann kommt der Hintergrund, ihr hasset, ihr habt in euren Herzen Hass auf Menschen, auf Verhältnisse, auf Zustände und ihr neidet. Ihr seht, dass es anderen gut geht und ihr hättet das auch und ihr habt es nicht. Ihr neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und ihr kriegt, also wie Krieg führen. Und dann kommt erst der Satz, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Da sind welche begierig, was von Gott zu bekommen, so hieß es doch hier. Und dann am Ende des Verses heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bitten die denn wirklich nicht? Nein, sie hassen, sie neiden, sie streiten und sie führen Kriege. Natürlich bitten sie zwischendurch auch Gott um das eine oder um das andere. Aber Gott kann so eine Bitte überhaupt nicht erhören, weil all das andere zwischen Gott und den Menschen steht. Das falsche Leben, die falsche Motivation, lässt die Gebete überhaupt nicht an Gottes Ohr kommen. Deswegen heißt es hier, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das andere ist viel lauter. In früheren Zeiten hatte man noch viel über die Mittelwelle oder über die Kurzwelle Radio gehört. Da gab es so viel Störsender. Der Evangeliumsrundfunk lag auf der Kurzwelle in der Nähe von, nein, auf der Mittelwelle, entschuldigt, von Radio Tirana. Tirana, das war die Hauptstadt von Albanien, einem extrem atheistischen Land. Und sie störten immer wieder diesen Evangeliumsender. Manchmal war kaum was zu hören. Falsche Handlungen, falsche Begierden, Hass, Neid, Streit und innere Kriege sind wieder Störsender. Unsere Gebete kommen oft gar nicht bei Gott an. Kapitel 2, Vers 2 bei Jakobus geht es in eine ähnliche Richtung. Dann wird die Frage gestellt, woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's damit nicht. Ihr hasst und neidet und gewinnt damit nichts. Ihr streitet und kriegt. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Da geht's mal dasselbe. Ihr bittet nicht, weil ihr mit den anderen Dingen so ausgefüllt seid. Und dann kommt vielleicht noch das eine oder andere. Ihr bittet und nehmt nichts darum, dass ihr übel bittet. Das übele Bitten ist kein echtes Bitten. Ihr habt nichts darum, dass ihr nicht bittet. Ich habe am Sonntag über Hindernisse im Glauben gesprochen. Und dass oftmals Reinigung an unserem inneren Menschen nötig ist. Ich bin ein Mensch und ihr seid Menschen. Wir haben alle solche menschlichen Anwandlungen, die vor Gott oft nicht richtig sind. Aber wenn wir das Sündige in uns akzeptieren, dann steht es oft dem Segen Gottes im Weg. Das ist die eine Aussage. Gott will gebeten sein, aber er kann oft unser Bitten gar nicht hören, weil alles andere viel lauter schreit. Nun weist der Bruder auch noch darauf hin, der die Frage gestellt hat, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Ist denn das notwendig sozusagen? Weiß denn Gott nicht sowieso alles? Das war ja der Frage Hintergrund. Nun, ich sagte schon, Gebet ist mehr als Bitten. Gebet ist Kommunikation. Ich schütte dem Herrn das Herz aus, der Herr spricht mich auch persönlich wieder an. Gott braucht unsere Bitten gar nicht, um uns das zu geben, womit wir gesegnet werden können. Aber wie in einer guten Familie Kinder eine liebevolle Gemeinschaft zu ihren Eltern suchen und haben und aufrechterhalten wollen. Wie der Mann und die Frau untereinander eine enge Gemeinschaft haben wollen. So will Gott mit uns Gemeinschaft haben. Wenn ein Mann mit seiner Frau nicht mehr redet, weil er doch weiß, dass der Frau eigentlich alles bekannt ist, was der Mann nötig hat. Wenn das Gespräch erstirbt, dann wird es eisig in dieser Beziehung. Gott will gebeten sein, damit es nicht eisig in unserer Beziehung wird. Und dann kommt noch diese weitere Frage, die am Hintergrund steht. Könnte es sein, dass Gott uns etwas Gutes vorenthält, weil wir nicht beten? Könnte es sein, dass vielleicht ein Bekannter, ein Freund, ein Nachbar, ein Familienangehöriger nicht gläubig wird, weil wir nicht für ihn beten? Nun, Gott erhört nicht jedes Gebet, auch wenn wir es vorbringen. Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Wir wissen das manchmal nicht so genau. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn Gott unsere Wünsche im Gebet nicht erhört, dann will er uns wahrscheinlich etwas Besseres zukommen lassen. Vielleicht betest du schon lange für etwas, was dir sehr auf dem Herzen liegt. Und du fragst dich, hat Gott mich denn gar nicht lieb? Will er mich denn nicht erhören? Nein, Gott hat dich lieb und er will dich erhören. Aber er weiß, was jetzt vielleicht nicht dran ist. Viele denken, mit Gott ist es so wie mit der Automat. In einen Automat stecke ich eine Münze rein und dann kommt die Fahrkarte, die ich haben möchte, oder irgendetwas anderes aus dem Automaten raus. So ist Gott nicht. Gott ist unser liebender Vater. Im Gebet tun wir mehr als nur einen Satz ihm bringen, eine Münze reinstecken. Im Gebet will ich ihn ehren, will ich die Gemeinschaft mit ihm halten. Mann und Frau, ich sagte schon, die festigen ihre Gemeinschaft durch gemeinsames Sprechen. Das will Gott auch von dir, und aus diesem Grund beten wir. Er weiß, was du brauchst, und er wird es erhören, wenn es sinnvoll, richtig ist und auch wann es richtig ist. Aber durch unser Beten, auch manchmal durch falsche Anliegen vorbringen, entwickelt sich unsere Verbindung zu Gott immer stärker. Und diese Verbindung, die muss immer fester werden. In einem Lied heißt es, knüpfe Herr, das Band steht fester, stets fester, das mich dir verbunden hält. Gebet ist Dialog mit Gott, Gebet ist Kommunikation mit Gott, also Gespräch, Austausch mit ihm. Gott hört jedes Gebet. Gott will geistliche Gebete erhören, aber es muss auch geistlich gemeint sein. Wir dürfen wissen, er erhört jedes echte Gebet. Und in diesem Sinn wollen wir jetzt ein zweites Lied mit gemeinsam singen und hören. Es findet sich im geistlichen Liederschatz an der Nummer 581 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 418. Es heißt, ja, ich glaub, Gott hört Gebet. Dieses Lied wollen wir jetzt gemeinsam singen. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Geschwister, Gebet ist scheinbar so eine Grundhaltung, die bei jedem Menschen ein Stückchen angelegt ist. Ich habe ja noch in früheren Jahrzehnten Geschwister kennengelernt, die im Krieg gewesen sind. Und ich erinnere mich an eine Bibelstunde, wo ein älterer Bruder sagt, damals im Krieg, da haben alle gebetet. Sie konnten gar nicht anders. Auch die, die Hitler für den Heiland hielten, auch die, die nie im Gedanken an Gott gedacht haben. Aber da im Trommelfeuer, wo sie nicht wussten, werde ich in 2 Minuten schon zerrissen sein, da schrien sie. Das Gebet scheint so eine Grundlage zu sein, die im Menschen angelegt ist. Es bedeutet aber nicht, dass jeder, der betet, wirklich auch recht betet. Wenn wir ins Alte Testament sehen, dann sehen wir eine Gebetsversammlung auf dem Karmel. Da beten heidnische Priester. Und sie bringen sich sogar wie in Ekstase. Sie quälen sich selbst, um ihre Götzen günstig zu stimmen. Ihnen gegenüber steht ein einzelner Mann, Elia. Er redet mit Gott und erlebt, dass Gott sein Gebet erhört. Nun, ganz grob und kurz, wie ist das? Ich sagte, jeder betet irgendwo. Egal, wo sie hinkommen, in welche Kultur, in welches Land, man erlebt, dass gebetet wird. In Afrika oder bei den Indianern, da gab es immer relativ viele Stammeskriege, wo viele ihr Leben lassen mussten. Es ist heute nicht mehr so üblich, darauf hinzuweisen, aber die meisten Negersklaven, die nach Amerika verschleppt wurden, waren von anderen Stämmen eingefangene Farbige. die dann an europäische Sklavenhändler oder auch an schwarze Sklavenhändler verkauft wurden und die sie dann mit Schiffen rüber nach Amerika brachten. Es war oft furchtbar gefährlich, in Afrika zu leben, wegen diesen vielen Stammeskriegen. Damit die Afrikaner aber Mut bekamen, sie in so einen Krieg sich zu stürzen, das gleiche auch die Indianer, da haben sie oft tagelang die Trommeln geschlagen und zu den Geistern gerufen, bis sie in so einer Art Ekstase waren und dann plötzlich diesen Mut fanden. Man nannte das Kriegstrommeln oder Kriegsgesang. Im heutigen Islam gibt es eine Bruderschaft, das sind die Derwische. Die Derwische meinen auch, ihre Anliegen zu Allah, den sie ja für Gott halten, bringen zu müssen. Und sie wären bei Gott besser angesehen, wenn sie in so einer Art Ekstase sind. So singen sie bestimmte islamische Gesänge, meistens wahrscheinlich Koranverse. Und sie drehen sich dabei immer im Kreis. Und an irgendeiner Stelle passiert es dann, dass sie ausrasten, dass sie in Ekstase sind. Und sie meinen, durch dieses Singen und Tanzen ihrem Gott besonders nahe zu sein und dann auch mit ihren Anliegen mehr zu erreichen. Die Muslime beten 5-mal am Tag immer wieder ähnliche Koranverse. Sie meinen, durch das viele Beten auch in bestimmten Zeiten bei ihrem Gott besser angesehen zu sein. Aber selbst Atheisten beten. Ich werde das nie vergessen, wie einmal eine Frau ein Zeugnis gab. Sie war eine Alkoholikerin und ist durch die Not der Bindung an den Alkohol immer tiefer abgesackt, bis zur Prostitution zeitweise. Und dann ist sie zum Glauben an Jesus gekommen und frei geworden. Und sie erzählte, wie ihr Abwärtsweg im Leben gelaufen ist. Sie sagte, sie lebte damals in der DDR, sie hat es als junge Frau sehr weit gebracht im Betrieb, bis zur Betriebsleiterin. Sie brauchte dazu Ellenbogen und hat sich durchgesetzt. Ihre Ehe ging dabei den Bach runter. Ihr Mann ließ sie im Stich und dann kam immer mehr dieses Suchtproblem. Und sie sagte, ich kam oft abends nach Hause, damals wurde noch im Ofen geheizt, Zentralheizung war nicht so üblich. Ich kam oft von der Arbeit nach Hause, kam in meine kalte Wohnung, es lohnte sich kaum noch Feuer zu machen. Und dann saß ich an so einem kleinen Tischchen, einen Rauchtisch nannte man das damals, da stand eine Flasche Korn oder eine Flasche Wodka und die machte ich im Laufe des Abends nieder und dann stand auf dem Tisch das Bild meiner verstorbenen Mutter. Und dann habe ich Abend für Abend ihr mein Elend gesagt. Und immer wieder das Gleiche. Ach Mutti, wenn du da wärst, ich wäre nicht so versagt. Mir ging es nicht so schlimm. Warum bist du nicht mehr da? Kannst du mir nicht helfen? Die Frau hat später zum Glauben an Jesus gefunden und ist ein neuer Mensch geworden. Aber sie sagte, ich habe als Atheistin gebetet. Allerdings habe ich ins Leere hineingerufen, denn die Mutter konnte doch nicht. Es gibt echtes und unechtes Beten. Was die Heiden beten, beten sie zu Unechtem. Götzen sind keine Götter, die können nicht helfen. Im Neuen Testament wird auch gesagt, dass auch die Methoden des Betens der Heiden zu nichts führen können. Matthäus 6, Vers 7. Da wird zu den Jüngern gesagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wenn ich manchmal an die Rosenkranzgebete der Katholiken denke, da steht mir das vor Augen. Sie denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ich möchte das katholische Glaubensgut nicht runterreden. Aber wenn Sie denken, 10.000 Rosenkränze, das wäre ein großer Sieg im Reich Gottes, dann sind Sie total gegen das, was Jesus über das Gebet gesagt hat. Andere beten mit unlauteren Motiven. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wo ihr etwas wider jemanden habt, auf dass euch euer Vater im Himmel auch vergebe eure Fehler. Markus 11, Vers 25. wenn ich bete mit Hass oder wenn ich um unrechte Dinge bete. Ein Freund von mir war selbst ein Zinti, also ein Zigeuner, und er wollte Zigeuner-Missionar werden. Er war mit mir zusammen an der Bibelschule. Und er sagte, es ist oft in unserem Volk so, dass die Zigeunerfrauen, bevor sie stehlen gehen, und das war früher häufig, da stehen und zu Maria beten und sagen, hilf, dass wir nicht ertappt werden, und dann ist es vielleicht auch das letzte Mal, dass wir stehlen gehen. Geschwister, das ist nicht nur eine Sache des Sintis und Romas. Wie viele gehen auf schmutzigen, bösen Wegen und sie hoffen nur nicht ertappt zu werden. Ist der Mann, der seine Frau betrügt oder der gar ins Bordell geht oder zu einer Hure in anderer Weise. Und er hofft, dass er nicht erwischt wird. So ein Gebet kann nie erhört werden. Und dann kommt das, dass man Gott nichts zutraut. In Jakobus 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Manche deuten dieses Wort total falsch. Gott erhört nicht jeden unserer Wünsche. Das ist nicht der Zweifel. Aber der Zweifel könnte sein, dass man denkt, naja, es ist ja gar nicht notwendig zu beten. Das ist dieser Zweifel. Wenn man Gott gar nichts zutraut, und man denkt, man muss alles selbst machen. Jesu Leute sollen in rechter Weise beten. Das haben die Jünger auch immer wieder gewusst. Die Jünger hatten beobachtet, dass Johannes der Täufer seinen Jüngern Hilfen gab zum Gebet. Und sie sagten, sogar die Pharisäer tun das. Und dann kamen sie auf Jesus zu und sagten, Herr Jesus, lehre uns da auch beten. Wir sind zu schwach im Gebet. Die Motive sind manchmal vielleicht nicht richtig. Die Bitten und die Wünsche sind manchmal vielleicht nicht wichtig. Und dann hat Jesus ihnen ein Mustergebet gegeben, nämlich das Vaterunser. Später stellt Paulus einmal fest, dass wir trotz allen Betens, ob mit dem Vaterunser oder ohne, oft nicht recht wissen, was wir beten sollen. Aber wenn wir Christen sind, haben wir den Heiligen Geist. Und dieser Geist betet in uns, wenn wir keine Worte mehr finden. Ich glaube, Sie haben das auch schon erlebt, dass Sie Gott was sagen wollten und da haben Sie Amen gesagt und dann stellten Sie fest, es wäre noch so viel zu sagen, ich weiß aber nicht wie und nicht was. Römer 8, Vers 26. Desgleichen auch der Geist, auch der Geist hilft unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichen Seufzen. Der Heilige Geist betet für uns. In Epheser, und darum soll es jetzt noch ein kleines Stück gehen, Kapitel 3, Vers 14 bis 19, gibt der Apostel Paulus den Gläubigen in Ephesus einen kleinen Einblick in sein eigenes Gebetsleben. Worum er betet, gerade im Blick auf die Geschwister in Ephesus, und wie er betet. Und das können wir uns ein bisschen als Beispiel nehmen, damit auch unser Gebetsleben stärker und geistlicher wird. Lasst mich einmal vorlesen. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet. Auf dass ihr begreifen möget, mit allen Heiligen, welches da seid, die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, und erkennt die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Paulus zeigt, wie er für die Epheser betet. Innerlich waren sie verbunden. Und er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi.
Er gibt zuerst einmal so einen äußeren Hinweis, wie er betet. Ich beuge meine Knie. Früher war es auch in Versammlungen so üblich, dass viele im Knien gebetet haben. Das Knien war früher so ein Zeichen, dass man jemanden als eine große Autorität über sich sieht. Und wenn man jetzt bei einem König vorgeladen war oder bei einer ähnlichen Gruppe, hat man so einen Kniefall gemacht. Später hat sich das in einen Knicks verändert. Manche Frauen tun das heute noch, wenn sie zu einem wichtigen, in einem monarchistischen Zusammenhang zum König eingeladen sind. Die Männer gehen heute nicht mehr auf die Knie, aber sie beugen doch den Kopf. Ich gehöre noch zu so einer Generation, die das so ein Stückchen gelernt hat, dass man ja die Mütze abnimmt, wenn man vor einer größeren Person steht. Das waren also gewisse Ehrenbezeugungen. Der Apostel Paulus sagt, ich bezeuge unserem Gott, wenn ich bete, die Ehre, indem ich auf die Knie gehe. Das Knien ist nichts Veraltetes. Es mag anstrengend sein manchmal, aber es hilft, sich immer wieder bewusst zu sein, was ich da tue. Ich bete oft auch im Sitzen. Und manche von euch hat vielleicht auch im Bett schon, wenn er gelegen hat, gelegen und dort im Liegen gebetet. Und wie leicht passiert's in so einer Haltung, dass die Gedanken weg sind. Da will man im Bett beten, legt sich hin und fängt an zu beten und schläft über ein Gebet ein. Nun, wir haben einen verständnisvollen Gott, der schlägt uns nicht tot deswegen. Aber schön ist das nicht. Es ist nicht Gott die Ehre geben. Stell dir mal vor, du redest mit einem Menschen, sagst ihm eine wichtige Sache und dann wirst du langsam müde, legst den Kopf zur Seite und schläfst noch mitten im Gespräch ein. Es wäre eigentlich eine Beleidigung. Das Knien könnte dir dagegen helfen. Ich habe es oft so gehalten, dass ich im Sitzen gebetet habe. Ich mache das auch jetzt oft. Dann sitze ich in meinem Arbeitszimmer, habe die Bibel gelesen und dann bete ich im Sitzen. Und dann geht draußen ein Auto vorbei und es gibt ein komisches Geräusch. Ich rede noch mit Gott und plötzlich kommt mir der Gedanke, ob das der Postbote ist. Ich warte doch eigentlich auf was. Eben noch mit Gott geredet, gehen mir andere Dinge durch den Kopf. Würde ich knien, da wäre mir viel bewusster, dass ich doch mit Gott rede. Paulus gibt uns einen äußeren Hinweis. Knien ist eine gute Sache. Du gibst Gott die Ehre. Du machst dich auch selbst ein Stückchen kleiner, als du bist. Das sollte man ja tun. Durch das Knien wird man kleiner. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Unser Herr, das ist unser König, der über uns zu bestimmen hat. Und dem darf ich nahen. Und dann ist es eigentlich auch angemessen, ihm eine entsprechende Ehrenbezeugung zu geben. Aber dann wird deutlich gemacht, das ist nicht ein Herr wie so ein König auf der Welt, der uns in die Knie zwingt, sondern wir dürfen unser Zeichen der Ehrerbietung freiwillig geben. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Was heißt denn Kinder im Himmel und auf Erden? Hier und da werden auch mal Engel Kinder Gottes genannt, im Hiob-Buch zum Beispiel. Aber vor allen Dingen sind wir Christen damit gemeint. Wir haben in Gott einen liebenden Vater, vor den ich mich auch gern klein machen kann. Der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Wenn ich ein Beispiel für einen Vater suche, dann wäre er das beste Beispiel. Also, ich darf mich klein machen im Gebet. Das ist auch äußerlich hilfreich fürs Gebet. Und es zeigt ein Stückchen, vor wem ich stehe. Das Zweite, was Paulus uns hier zeigt, worum er betet. Er wusste um Probleme, die die Gläubigen im Ephesus hatten. Sie waren in der Stadt nicht unbedingt beliebt. Man hielt sie für Leute, die vielleicht sogar das Geschäft der Goldschmiede der Stadt ein Stückchen zerstören könnten. Man achtete sie als Christen nicht hoch. Nun hätte Paulus beten können, dass sie immer wieder siegreich aus den Problemen herauskommen, dass an ihnen die Anfechtungen und die Beleidigungen ablaufen oder dass die anderen den Mund gestopft bekommen. Nein, das macht Paulus nicht. Er sagt, er betet darum, dass der Vater im Himmel ihnen Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Der Reichtum der Herrlichkeit Gottes ist grenzenlos. Und Paulus weiß, ihr Epheser, ihr werdet in vielfältige Probleme kommen. Und immer wieder werdet ihr Kraft brauchen. Aber Gott hat einen solchen Reichtum von Kraft und Gnade für euch. Ich bitte ihn einfach darum, dass er aus seinem Reichtum euch immer wieder gibt, was er braucht. Und dann können Probleme auf euch zukommen oder auch Versuchungen auf euch zukommen. Wenn er aus seinem Reichtum euch Kraft gibt, braucht er keine Angst zu haben, in Versuchungen zu fallen. Braucht er keine Angst zu haben, unter Angriffen unterzugehen. Er kann uns aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit so viel geben, wie notwendig ist, dass er euch reichlich Kraft gibt. Sportler trainieren schwer, damit sie Kraft haben, in ihrem Sportbereich etwas zu erreichen. Wir würden das durch Training nicht schaffen, uns durch alle Probleme durchzubeißen. Aber wenn Gott uns von seiner Kraft gibt, dann kommen wir durch. Worum geht's? Stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Der inwendige Mensch, das ist nicht einfach nur die Psyche. Das ist alles, was in uns ist, wo manchmal die Sorgen herkommen, wo die Bedrückungen herkommen. Der Herr möchte euch helfen, dass ihr innerlich stark werdet. Wenn du manchmal durch richtig schwere Anfechtungen gehst, dann merkst du, dass du innerlich gebeutelt bist. Wenn du Enttäuschung mit Menschen erlebst, auf die du so gehofft hast, dann brauchst du innere Kraft. Manchmal hat man irgend so eine weltliche Weisheit. Vielleicht die Weisheit, dass auf Menschen kein Verlass ist. Aber es tut doch trotzdem so weh. Dann ist gut, wenn Gott mir für den inneren Menschen die nötige Kraft gibt. Dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen. Christus habt ihr ja nie gesehen in Ephesus. Er ist grenzenlos in seiner Macht. Er kann euch alles das geben, was ihr braucht. Und nun sagt Paulus, ich bete, dass er in euren Herzen wohnt. Das Herz der Menschen kommt in der Bibel nicht so gut weg. Einmal hat Jesus gesagt, aus dem Herzen kommen böse und arge Gedanken. Und da wird unter anderem Mord und Dieberei und Ehebruch viel, viel Schlimmes erwähnt. Und hier steht, dass ihr einen neuen Herrn in eurem Herzen habt. In einem Lied, da heißt es, Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Wenn Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, in deinem Herzen wohnt, dann kann das Böse dich nicht mehr in den Abgrund reißen. Paulus betet nur für wesentliche Sachen. Er macht sich klein und nimmt das Gebet ganz ernst. Er betet um viel Kraft in den vielfältigen Problemen, die über die Gläubigen kommen können. Er betet darum, dass der innere Mensch durch den Heiligen Geist gestärkt wird. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Dass Christus in unserem Herzen wohnt, heißt es im Vers 17. Dass das Böse fliehen muss, damit Jesus in uns stark werden kann. Und dann steht, er betet darum, dass die Gläubigen eingewurzelt und gegründet werden. Gegründet, das ist so etwas Ähnliches wie, ihr sollt ein Fundament in Gott bekommen. Jetzt in den letzten Wochen, das sind so viele Häuser durch die Unterspülungen bei den großen Regenfällen zusammengebrochen. Und man redet von fast 200 Toten, die diese Unwetter mit sich gebracht haben. Häuser sind zusammengebrochen, Menschen sind in den Kellern ertrunken. Manchmal hing's auch wohl bei Häusern mit dem Fundament zusammen. Das Fundament, worauf die Häuser standen, war nicht stabil genug. Es konnte unterspült werden. Ihr möchtet doch gegründet werden. Am Ende der Bergpredigt, da sagte Herr Jesus einmal, wer seine Worte hört, der ist wie ein Mann, dessen Haus auf einen Felsen gebaut ist. Wenn dann die Stürme kommen und wenn dann die Hochwasser kommen, dann bricht nichts zusammen. Darum betet er, dass sie einen festen, stabilen Glauben haben auf den Verheißungen und Zusagen Gottes und ihr eingewurzelt seid in ihm. Ich sah in meinem Bild einer Kiefer. Eine Kiefer, die an einem Felsen aufwuchs an der Ostsee. Immer wieder sind Stürme über die Kiefer hinweggegangen. Die Kiefer war nicht sehr hoch, sie war flach durch das viele schlechte Wetter, durch das sie immer wieder gebeutelt wurde. Aber wenn man den Stamm heruntersah, dann sah man, wie die Wurzeln sich um diesen Felsen schlängelten. Und an irgendeiner Stelle drangen sie dann dem Felsen ein. Man hatte manchmal den Eindruck, hält der Baum den Felsen zusammen? Oder trägt der Felsen den Baum? Dieser Baum wurde von keinem Sturm abgerissen. Er war verwurzelt. Dass du verwurzelt bist und dass, wenn dann die Anfechtungen kommen, passieren kann, was will. Du bist getragen. Und das alles führt zu geistlichem Wachstum. Auf das ihr begreifen möchtet, mit allen Heiligen. Auch die anderen brauchen das, was da sei, die Breite und die Tiefe und die Höhe. Und erkennt die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft. Auf das ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Wenn ihr diese Dinge habt, dann werdet ihr gesegnet und gestärkt werden. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr das alles habt. Echtes Gebetsleben. Es geht manchmal auch um konkrete Anlässe. Da ist jemand krank, da hat jemand Schmerzen und ich bete darum. Und ich weiß, Gott hört Gebet. Ob er es immer so erhört, wie ich es mir wünsche, ist eine andere Frage. Aber er hört Gebet. Aber hier werden die wesentlichen Dinge, die er immer erhört, genannt. Paulus betet, dass die Gläubigen Kraft bekommen an dem inwendigen Menschen. Aus Kraft, aus dem Reichtum Gottes. Gottes Kraft ist grenzenlos. Und egal wie stark die Probleme für dich sind, wenn er dir diese Kraft gibt, da hast du grenzenlose Kraft und du wirst von Jesus durchgetragen. Dass Christus wohne durch den Glauben in deinen Herzen. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, wenn die Liebe Gottes in dir ist, da kann das Böse nicht mehr eindringen. Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Wenn Jesus auf den Thron deines Herzens ist, dann muss das andere alles fliehen. Und wenn diese Gebete erhört sind, dass ihr eingewurzelt seid, dass ihr gegründet seid in diesen Christus, dann werdet ihr je länger, je mehr von diesem herrlichen und heiligen Gott begreifen. Und euch wird im Laufe des Glaubenslebens Jesus immer wichtiger werden. Sieht's bei dir so aus? Ist Jesus dir in der letzten Zeit wichtiger geworden? Darum geht es. Gebet um geistliche Anlässe. Paulus zeigt, worum er betet. Bitte lass dich im Gebet führen, dass du für die, die dir am Herzen liegst, betest. Bete für die äußeren Dinge, aber auch für die inneren. Und die Dinge, um die Paulus hier betet, die habe ich nötig und die hast du nötig. Bete drum, dass der Herr dir Kraft gibt, dass Christus in deinem Herzen wohnt und dort auch bleibt und dass er dir hilft, dass nichts anderes mehr eindringen kann. Bete um diese Dinge und du kommst durch und dir wird im Laufe deines Lebens Jesus immer größer, wenn du darum betest. Gott erhört Gebet und er erhört so, wie es uns gut tut. Lasst uns jetzt noch einmal mit ihm, mit unserem himmlischen Vater und mit unserem Herrn Jesus reden. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus kommen wir zu dir. Und wir möchten dir treu sein und treu bleiben. Du siehst aber, wo wir immer wieder schwach waren. Wir haben hier das Beispiel des Paulus gesehen, worum er betete. Und hab Dank, Herr, dass du solche Gebete erhört hast, dass du deine Kinder immer wieder durchgebracht hast. Und Herr, wir kennen unser eigenes Leben und wir merken manchmal unsere Schwachheit. Und ich merke, Herr, dass wenn Versuchungen kommen, ich eigentlich nicht stark bin. Und ich merke, dass wenn Anfechtungen kommen, ich oft so schwach bin. Aber du bist stark, du kannst mich halten, dass ich nicht in den Versuchungen zu Schanden werde. Du kannst mir helfen, dass wenn die Probleme auf mich zukommen, ich immer wieder gestärkt werde. Und du siehst jede Schwester, jeden Bruder, der das jetzt hört. Du siehst unsere Schwachheit, aber du bist stark. Bitte bleib du doch in unserem Herzen wohnen. Rüste uns aus mit aller nötigen Kraft. Und hab Dank, dass wir dann gut durchkommen, weil du es ja gut mit uns meinst. Herr Jesus, hab Dank, dass wir es bei dir gut haben. Und himmlischer Vater, im Namen dieses deines Sohnes bitten wir dich, gib uns das, was wir nötig haben. Und hab Dank, dass du so ein Gebet erhörst. Und alles, was uns noch hin und her treibt, wo wir gar keine Worte davor haben, wir möchten es dir, himmlischer Vater, sagen, mit dem, was Jesus uns dazu gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun wünsche ich Ihnen noch ein paar gesegnete Tage. Auch nächste Woche wieder herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde am Telefon. Und wer es einmal einrichten kann, darf uns auch gern mal in Meckenheim besuchen. Aber noch viel wichtiger ist es, in der Gemeinde, in der du deine Heimat hast, deinen Platz immer wieder einzunehmen. Der Herr segne euch alle. Amen.